Also für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Carsten, bin Mitglied in dieser Gemeinde. Meine Frau Silke und ich waren 10 Jahre in Kenia und haben da ein Kinderprojekt aufgebaut, Saat der Hoffnung. Aber wir sind jetzt schon seit über 10 Jahren wieder hier. Und ab und zu habe ich die Freude, hier euch das Wort zu bringen. Heute geht es um die Liebe. Wir sind gerade in einer Reihe vom Markus-Evangelium. Und da sind wir jetzt bei Markus 12, 28 angelangt. Leider hat das mit der Technik heute nicht ganz so geklappt. Deswegen lese ich euch die Bibelstelle erstmal vor. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass Jesus gut geantwortet hatte, fragte er: Welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und ich möchte jetzt am Anfang versuchen, das so ein bisschen wir haben ja zwei Gehirnhälften, die linke und die rechte. Die linke ist mehr für den Verstand, für die Logik, für das Analytische zuständig. Und das rechte ist mehr so für das Staunen, für die Neugier, für das Kreative. Deswegen teile ich das jetzt so ein bisschen auf. Am Anfang versuche ich das so ein bisschen zu erzählen, zu umschreiben, was in diesen Versen steht. Und am Ende wäre mein Wunsch, dass wir auch noch gemeinsam irgendwie das erleben könnten oder erfahren könnten, was Jesus eigentlich meint. Weil wie will man jemandem sagen, du sollst den lieben? Ich habe 2 Töchter, die sind noch nicht ganz im heiratsfähigen Alter, aber da könnte ich auch auf die Idee kommen. Es kommt drauf an, wie man's. Ich könnte als Vater auf die Idee kommen, ach komm, ich suche mal jemanden, der die liebt. Ne? Und dann gehe ich zu einem jungen Mann hin und sage, ja, ich habe so eine tolle Tochter, die ist so liebenswert. Und kannst du die nicht lieben? Das wäre ja irgendwie hirnrissig. Und genau dasselbe Problem haben wir eigentlich mit diesem Gebot. Da fordert Jesus uns auf, du sollst Gott lieben. Und selbst wenn wir gehorsame Menschen sind, nützt uns das erstmal nichts, weil das kann man nicht machen. Das muss man vielleicht erleben. Und eine Sache, die mir so gekommen ist, eigentlich ist die Liebe, die wir zu Gott haben, immer nur ein Spiegel oder eine Reflexion von der Liebe Gottes auf uns. Also wir können Gott lieben, indem wir erleben, erfahren, verstehen oder glauben die Liebe Gottes zu uns. Und da geht es also natürlich um eine Beziehung. Die ganz einfache Antwort ist: Lass uns Beziehung haben zu Gott, lass uns in seiner Nähe sein, dann werden wir diese Liebe erfahren und dann können wir Gott zurücklieben. Dann sind wir ein Reflektor seiner Liebe. Also wir haben hier, Jesus gibt uns hier 4 Dimensionen eigentlich so, die uns als Menschen ausmachen. Aber vorher wollte ich noch sagen, ich gucke immer mal auf die Uhr. Der Harald kam zu mir und hat mir einen schönen Segen gegeben. Carsten, ich Ich spreche dir Weisheit zu, ich spreche dir Urzeit zu. Und ich spreche dir auch zu, sag das 7-mal, was du sagen willst. Das ist gut biblisch. Und das passt sehr schön so da rein, was ich euch nahe bringen will. Es geht natürlich nicht um Kopfwissen, wenn es um die Liebe geht, sondern wir müssen das umkreisen. Wir müssen das irgendwie in verschiedenen Dimensionen aufnehmen. Die Liebe Gottes irgendwie intuitiv erleben. Und trotzdem versuche ich jetzt erstmal diese 4 Dimensionen mit euch abzuarbeiten. Also Jesus sagt, lieb Gott mit deinem ganzen Herzen. Die Bibel sagt uns, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Da sind wir schon beim ersten Problem. Wo ist unser Schatz? Ist unser Schatz auf dem Bankkonto? Oder ist unser Schatz bei bestimmten Menschen, die wir unbedingt brauchen? Oder ist unser Schatz in unserer Karriere, die wir beruflich machen? Oder ist unser Schatz im Himmel? Und Jesus hat interessanterweise neben der Liebe eigentlich den Mammon war das meistgenannte Thema von ihm. Also da ging es immer wieder drum. Das sind fast 2 Gegensätze. Der Mammon, das Materielle, der materielle Besitz, der materielle Reichtum oder die Liebe. Und da müssen wir uns halt immer wieder fragen, wo ist denn unser Herz eigentlich? Den Major Thomas, den kennen vielleicht manche von euch, das war der Gründer der Fackelträger und hat auch einige sehr gute theologische Bücher geschrieben. Der hat mal gesagt, das ganze Jahr über, da freue ich mich immer, wenn Geld reinkommt, wenn mein Gehaltscheck kommt, wenn ich vielleicht noch irgendwelche Sondergelder einnehme, dann freue ich mich. Und am Ende des Jahres mache ich da meine Steuererklärung oder am Anfang des nächsten Jahres. Und dann sitze ich davor und denke, oh, so viel Einnahmen habe ich und da ist auch noch was reingekommen. Aber da ist diese Spende, die ich gemacht habe. Und da habe ich treu den Zehnten gegeben. Und da habe ich noch dieses Liebesopfer gegeben. Wow, die ganzen Spendenbescheinigungen, wie cool. Da dreht sich das um. Die Freude, die vorher da war über das, was wir eingenommen haben, wird plötzlich, naja, da muss ich über Steuern drauf zahlen. Und das ungute Gefühl, das, was wir weggegeben haben, wird plötzlich zur Freude. Und so ist es vielleicht auch am jüngsten Tag, wenn wir vor Gott stehen. Oder nicht wahrscheinlich, sondern 100%ig. Die Währung im Himmel ist das, was wir weggeben und nicht das, was wir behalten. Also wenn Jesus sagt, liebe Gott vom ganzen Herzen, dann sagt er, seid barmherzig wie Gott. Das, was Gott auf dem Herzen ist, das soll auch auf eurem Herzen sein. Dass Gott gerade den Niedrigen, den Armen, den Kranken, dass er gerade denen dienen will. Und wie dient er ihnen? Durch uns. Vielleicht sollten wir kein Einkommensziel in unserem Leben uns stecken und sagen, oh ja, nächstes Jahr verdiene ich vielleicht nicht mehr 2.000, sondern 2.500 Euro oder 3.000 Euro. Sondern vielleicht sollten wir uns Spendenziele stecken. Boah, vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr nicht nur 1.000 Euro zu spenden, sondern 2.000 Euro zu spenden. Wie geil wäre das denn? Und statt Einkommensziele sollten wir uns vielleicht Einkommensgrenzen setzen, dass wir uns mal überlegen, wie viel Geld brauche ich eigentlich wirklich? Bis dahin, das ist mein Einkommen, das brauche ich. Herr, das siehst du doch auch so. Ich bin nicht verschwenderisch, ich habe Kinder, ich brauche das Geld. Aber was darüber hinausgeht, das ist unser Spendenpool. Das ist da, wo wir die Barmherzigkeit Gottes ausdrücken können in dieser Welt. Ist ein heikles Thema, aber denk mal drüber nach. Das ist eine schöne Art zu leben. Wir treffen eine Vorentscheidung. Wir müssen nicht bei jedem Spendenbeutel, der rumgeht, denken, sollen wir oder sollen wir nicht, sondern wir treffen am Anfang des Jahres die Vorentscheidung. Ich brauche 2.500 Euro im Monat mit meiner Familie und was darüber hinausgeht, kommt ins Reich Gottes. Liebe Gott, also Liebe Gott vom ganzen Herzen ist barmherzig sein. Dann sagt Jesus uns, liebe Gott mit deiner ganzen Seele, wovon bist du beseelt? Was versetzt dich in Staunen oder wo ist deine Leidenschaft? Womit verbringst du ganz viel Zeit, weil es dich einfach fesselt, weil du es total spannend findest? Jesus sagt, liebe Gott mit deiner Leidenschaft, mit dem, was du wirklich innerlich an Antrieb hast, mit deinem ganzen Gemüt, sagt auch eine andere Übersetzung. Kannst du staunen über den Sternenhimmel? Kannst du staunen über die Sonnenaufgänge? Kannst du staunen über die Vielfalt von Schneeflocken? Kannst du staunen über die Natur, wie Gott sie geschaffen hat? Gott hat über 1 Million Käferarten geschaffen. Das ist für uns vielleicht erstmal nicht so interessant, aber es zeigt einfach die Vielfalt und die Größe Gottes. Gestern habe ich so einen schönen Clip gesehen, die Liebe der Tiere zu ihren Neugeborenen, wie wunderbar sich die Mütter um ihre Kleinen, um ihre Neugeborenen, diese Liebe, die Gott in die Herzen auch der Tiere, der Kreaturen gelegt hat. Also wo ist deine Leidenschaft? Jesus sagt, lieb mich, liebe Gott mit ganzer Seele. Dann liebe Gott mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Denken. Manche sagen, ja, Wissenschaft und Glaube, das passt irgendwie nicht zusammen. Einstein hat gesagt, Wissenschaft ohne Glaube ist lahm und Glaube ohne Wissenschaft ist naiv. Also Gott hat uns einen Verstand gegeben und Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, ihn anzupreisen, ihn zu loben, ihn zu erkennen, in Stückwerk natürlich nur, aber mehr Erkenntnis zu bekommen über ihn. Beten wir Gott an, auch mit unserer Großhirnrinde, mit unserem Hippocampus, mit unserer Amygdala, mit unserem, ein schönes habe ich noch, mit unserem ventromedialen präfrontalen Kortex. Könnt ihr das mal über euren Nachbarn aussprechen, dass er, wisst? Also da kommt verschiedene Wissensgrade rein. Manche kennen noch nicht mal diesen Namen. Ventromedialer präfrontaler Kortex. Ich habe gestern 10-mal geübt. Andere wissen nicht, wo der ist. Und Andere wissen nicht, wofür der zuständig ist. Und so geht's uns manchmal. Wir sagen, Herr, ich preise dich für deinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Aber wisst ihr denn wirklich, was ihr da preist? Was ihr da betet? Was das für euch heißt? Habt ihr das schon mal so richtig in der Tiefe durchdacht? Also ihr seid bestimmt total neugierig. Der ventromediale präfrontale Kortex ist für Humor zuständig. Und Gott möchte, dass wir ihn auch mit unserem Humor ehren und ihn in die Welt tragen mit unserem von Gott durchläuterten Humor. Ich weiß, als ich Christ wurde, da fiel es mir total schwer. Humor ist oft einfach nur Ironie, Sarkasmus, Schadenfreude, sich lustig machen auf Kosten anderer. Und einen reinen Humor, einen göttlichen Humor, da muss man erstmal drauf kommen, dass man sich da überhaupt nach ausstrecken kann und muss. Und dafür sorgt unser Verstand und alle anderen Gehirnregionen, die Gott geschaffen hat, sind für so wahnsinnig tolle Sachen zuständig. Und da könnten wir jede Region durchgehen und sagen, Herr, benutze auch das, benutze auch dieses Wunderwerk, was du in mich hineingelegt hast, zu deiner Ehre. Und ich will es ganz dir unterstellen. Ich will nichts mehr ohne dich denken. Ich will alles von dir herdenken und auf dich hindenken. Also unser Verstand ist nicht im Gegensatz zu unserem Glauben, sondern sollte ein Vehikel sein, dass unser Glaube stärker wird. Liebe Gott mit deinem ganzen Verstand. Und die vierte Dimension mit all unserer Kraft. Und da, also ich fühle mich oft energielos und mir rauben Dinge die Energie, die Kraft. Manchmal fühle ich mich überwältigt von der Welt ohne Gott. Da denke ich, wie können wir als Christen überhaupt dagegen stehen? Hat es überhaupt einen Sinn? Und das kann uns die Kraft rauben, wenn wir unseren Blick darauf wenden. Ich weiß nicht, ob jemand diese Petition auch bekommen hat. Da wollen sie jetzt in Berlin eine Beratungsstelle schließen, Schwangerschaftsberatungsstelle, eine christliche Beratungsstelle, die Frauen da abholen wollen bei der Entscheidung, ich will mein Kind behalten, auch wenn es schwer ist, und die in der Richtung dann weiter beraten. Und ich weiß nicht, die Einzelheiten, auf jeden Fall werden denen vorgeworfen, ihr beratet nicht ergebnisoffen, ihr seid tendenziös, und das darf nicht sein in dieser pluralen und toleranten Gesellschaft. Und deswegen wird das vielleicht zugemacht. Und dann tut mir das weh, und ich denke, wir können im Grunde gar nichts machen als Christen. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir den Blick auf Gott richten und unsere Kräfte vielleicht auch sammeln. Bonhoeffer hat gesagt, der Christus im Bruder des anderen ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Manchmal brauchen wir den Zuspruch von Geschwistern und das Aufrichten, die Ermutigung von anderen Christen, wenn wir uns klein fühlen. Und Paulus hat das auch erkannt, dass dieses Thema Liebe eine ganz schwierige Sache ist, weil es gibt eine Stelle, die ihr auch kennt, da ist in meiner Bibel überschrieben, Gebet um die Erkenntnis der Liebe. Also man kann Liebe nicht erzwingen, aber man kann darum beten, dass Gott uns dabei hilft, die Liebe zu erkennen. Und das will ich euch kurz vorlesen, das Gebet. Da sagt Paulus in Epheser 3,16: Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Also Paulus ringt darum, bringt seine Geschwister vor Gott. Möge der Herr euch doch mit der Kraft erfüllen. Möge er euch mit Christus selbst erfüllen. Eine Sache ist vielleicht schon mal erstaunlich. Paulus betet doch für Christen. Und da ist in unserer Theologie manchmal drin, naja, wir sind ja Christen, wir sind ja wiedergeboren. Der Heilige Geist lebt ja in uns. Jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr drum zu beten. Und da gab's zumindest in der Vergangenheit immer wieder Streit drum. Ja, ist das eine einmalige Ausgießung des Geistes oder ist es eine mehrmalige Ausgießung? Und das finde ich persönlich eher kleingeistig, dass man sich mit solchen Sachen beschäftigt, weil es gibt genug Beispiele, Beter in der Bibel, die das genau tun. Und deswegen, Paulus tut es hier. Er sagt, dass der Christus in uns lebt, dass seine Liebe in uns lebt, dass wir auf diesem Fundament seiner Liebe fest gegründet sind. Und nur dann können wir mehr erkennen. Also es ist nicht nur so, dass durch Verstand wir die Liebe Gottes vielleicht begreifen können, sondern die Liebe selber macht uns erst fähig, mehr zu erkennen. Das ist ein Kreislauf. Je mehr wir lieben, desto mehr verstehen wir. Je mehr wir verstehen, desto mehr lieben wir. Je barmherziger wir sind, desto mehr erkennen wir das Herz Gottes. Je mehr wir staunen über Gott, desto mehr verstehen wir von Gott. Das ist keine Abfolge, sondern das geht ineinander. Also Paulus betet für uns, dass wir mehr verstehen, dass wir Erkenntnis bekommen von Gottes Liebe und sagt im nächsten Halbsatz, die doch jegliche Erkenntnis übersteigt. Auch irgendwie komisch für unsere linke Gehirnhälfte, nicht für unsere rechte, aber für unsere linke ist das ein bisschen komisch. Er bittet um Erkenntnis und sagt gleichzeitig, da gibt's eigentlich nie wirkliche Erkenntnis drüber. Da kann man mal drüber nachsinnen und vielleicht sagt Gott einem dann etwas, was damit gemeint sein könnte. Silke, ist dieser Clip jetzt eigentlich möglich? Mit Leichtigkeit. Okay, dann arbeite ich darauf hin. Aber eine Sache will ich euch noch nahe bringen. Also wir brauchen den Heiligen Geist, um überhaupt die Liebe Gottes zu erkennen. Wir müssen verliebt sein natürlich und wir können das nicht machen, verliebt zu sein. Aber der Heilige Geist kann uns zu Liebenden machen und der kann uns ganz machen. Der kann machen, dass wir mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft Gott lieben. Und ich lese gern so alte Beter, die vielleicht ihr Leben lang in der Wüste verbracht haben oder ihr Leben lang im Kloster waren und was die für Erfahrungen gemacht haben. Und einer, der schreibt das so, was macht der Heilige Geist in der Seele? Das will ich euch mal vorlesen, weil ich brauche immer Motivation, warum strecke ich mich danach aus? Was? Natürlich will ich Gott gefallen und ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt nichts Schöneres, als in der Gegenwart Gottes zu sein. Aber manchmal will auch unser Verstand noch etwas haben. Und hier ist so ein Erfahrungsbericht, da schreibt der Simeon, der neue Theologe heißt der, irgendwie 5., 6. Jahrhundert. Die Einwirkung des Heiligen Geistes ist unfassbar und mit nichts zu vergleichen. Zuerst erschließt er mir eine unumschränkte Selbsterkenntnis, hält mir in einem erschütternden Ausmaß meine furchtbare Schuld vor Augen, führt die Seele dazu, sich selbst anzuklagen und zeigt ihr den tiefen Fall der Menschheit. Also Sündenerkenntnis, einfach mal als theologischer Begriff. Der Heilige Geist bringt uns in die Sündenerkenntnis, nicht nur unserer eigenen Sünden, sondern der ganzen Welt. Dann verleiht er allmählich eine wachsende Aufmerksamkeit und Herzensreue beim Gebet. So bereitet er das Gefäß der Seele und berührt dann plötzlich unverhofft die getrennten Glieder meiner Seele, vielleicht Verstand, Herz und Seele, und sie vereinen sich. Durch seine Hand verbinden sich mein Verstand, mein Herz und mein Leib und sie werden eine Ganzheit. Wir leiden doch oft darunter, dass wir so zersplittert sind, dass wir unsere Gedanken nicht im Zaum halten können, dass unsere Emotionen mit uns weggaloppieren, dass wir einfach keinen Frieden haben. Und hier beschreibt jemand, wie dieser Frieden durch die Gnade Gottes in uns hineinkommen kann, dass plötzlich alles eins wird und alles nur noch auf Gott ausgerichtet ist. Und dann schreibt er zum Schluss noch quasi das Endresultat. Die Gnade befriedet das Herz und alle Wesensregung. Die Seele gleicht in ihrer Freudigkeit. Die Seele gleicht in ihrer Freudigkeit einem arglosen Kinde und sie verurteilt weder Sünder noch Pharisäer. Und das ist eigentlich, was Gott von uns möchte. Richtet nicht, verurteilt nicht. Freut euch alle Zeit, betet füreinander, glaubt alles, hofft alles. Das Größte ist die Liebe. Also dieser alte Mönch, der hat das so erlebt. Natürlich erleben wir das ja auch. Wir erleben das, wenn wir vielleicht im tiefen Gebet sind, wenn wir vielleicht mal eine Einkehr gemacht haben, wenn wir wenn wir Gnadenmomente, wenn quasi das Licht Gottes reinbricht in unseren Alltag und uns berührt, wir erleben das ja auch, dass wir plötzlich vergeben können, dass wir plötzlich verstehen können, auch den Bruder, die Schwester, die so ganz andere theologische Vorstellungen hat als ich, der so ganz anders gepolt ist als ich und trotzdem in solchen Gnadenmomenten können wir diesen Bruder, diese Schwester von ganzem Herzen lieben, mit unserem ganzen Verstand. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir so diese Liebe erleben, dass diese Grabenkämpfe, die hier immer noch herrschen, dass die befriedet werden können, dass wir sagen können, ja, wir sind unterschiedlich, aber wir sind eins in unserer Liebe zu Gott und in unserem Wunsch, Gottes Willen zu tun. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Uhr es ist, aber ich wollte jetzt noch überleiten zu einem Clip, den ich euch zeigen möchte, so als Abschluss. Wir haben quasi jetzt drüber nachgedacht, ganz kurz, was bedeutet es, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, all unserer Kraft. Natürlich könnte man da eine ganze Reihe draus machen. Und wir haben gehört, dass Paulus für uns betet. Wir haben ja auch einen Fürbitter in Jesus. Auch der wird für uns beten, dass wir die Liebe Gottes immer mehr erkennen. Schon, dass ihr hier sitzt, ist ein Gebet. Gebet auf, ich bin mir nicht sicher, entweder Hebräisch oder Aramäisch heißt, eine Falle stellen. Wenn wir beten, stellen wir dem Widersacher eine Falle. Stellen wir vielleicht auch unseren eigenen widergöttlichen Regungen in uns eine Falle. Wir stellen der gottlosen Welt eine Falle. Und das sollten wir viel, viel mehr tun. Und ich möchte euch jetzt noch ein Lied vorspielen, wo das nochmal zusammengefasst wird, finde ich. Der Text ist ganz einfach. There's nothing like your presence, Lord. Wenn wir das von Herzen sagen können. Nichts ist so für mich wie deine Gegenwart. Nichts ist wichtiger für mich als deine Gegenwart. Und all I want is to be with you. Alles, was ich will, ist mit dir zu sein. Nichts ist wie deine Gegenwart. Alles, was ich will, ist mit dir zu sein. Viel Elend in uns und in der Welt entsteht dadurch, dass wir auf uns gucken, auf unsere eigenen Bedürfnisse, auf diese Situation und dass wir nicht auf das Kommende, auf Gottes Reich, auf die Ewigkeit gucken. Hier haben wir Habgier in uns. Und dort werden wir zu barmherzigen, großzügigen Menschen. Also vielleicht lasst ihr das einfach auf euch wirken. Da kommt erst dieses There's nothing like your presence, Lord. Dann kommt die himmlische Trompete, die vielleicht die Gegenwart Gottes herausposaunt. Und dann kommt ein himmlischer Chor, der sagt, du bist Gott und wir beten dich an. Du bist Gott und wir beten dich an. Mehr brauchen wir eigentlich nicht für unser ganzes Leben. Amen.